Was ich hier in erster Linie sehe, ist, dass wir Class-Attributes benutzen, speziell was Styling anbelangt und entsprechend weniger ID-Attribute. Also zumindest alles vier meine ich jetzt gerade in dem Zusammenhang eigentlich letztendlich mit CSS. Kein Zweifel und Gott sei Dank, da gibt es ja auch eine positive Entwicklung. Da gibt es auch einen interessanten, von der CSS-Arbeitsgruppe auch eine Liste von Sachen, die eigentlich nicht mögen am Design von CSS. So Probleme, eine Liste, die auch schon seit 10, 15 Jahren oder sowas gepflegt wird. Sehr interessante Punkte dabei, warum manche Sachen so sind, wie sie jetzt sind.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von euch, von unserer Community. Podcasting ist keine Einbahnstraße und ohne euer Feedback wäre das hier alles gar nichts. Und deshalb haben wir für euch einen Slack-Channel eingerichtet. Unter draft.community könnt ihr beiträgen und mit uns Podcast-Hosts sowie der erlesenen restlichen Hörerschaft abhängen. Wir diskutieren über den Podcast, tauschen Links aus und immer dann, wenn wir etwas Besonderes vorhaben, erfahrt ihr es dort zuallererst. Also klickt doch mal rein unter draft.community.
Revision 693. Wir sind heute zu zweit und aus dem Team bin nur ich dabei, der Shep. Und das bedeutet, wir haben einen Gast und zwar den Jens Oliver Meyert. Hallo Jens.
Moin moin.
Moin moin. Du warst vor, lass mich gucken, 6 Revisionen schon mal Gast. Deswegen, also ich glaube, vorstellen musst du dich da nicht. Ich glaube, das haben die Leute noch präsent. Hört gerne da nochmal rein in die Folge. Wenn ihr mehr über Jens erfahren wollt, verlinken werden wir dich natürlich in den Shownotes, wenn ihr mehr im Internet über Jens erfahren wollt. Und was wir heute aber machen werden ist, wir haben vor 6 Revisionen über das Thema valides HTML gesprochen und da kam die Idee auf, dass wir ja auch nochmal zusammen eine Runde Glücksrad spielen können. Aber eben auch, also das haben wir jetzt einfach mal so gesagt, dass wir uns beschränken eben auf HTML-Vokabular. Also wir haben in unserem Glücksrad die Checkboxen CSS, SVG, JavaScript, Browser-APIs und Accessibility alle abgehakt. Und jetzt ist nur noch HTML angehakt. Genau, findet man unter workingdraft.de/Glücksrad. Und genau, das funktioniert so, dass man einfach auf einen Knopf drückt und dann werden die MDN-Daten durchsucht von dem Dings hier und irgendwas zufällig ausgespuckt. Und darüber quatschen wir dann.
Also jawohl.
Freestyle. Wir haben auch den Link natürlich zu der Doku in der MDN. Könnt ihr auch nochmal reingucken. Wir werden auch immer noch dazu. Und genau, wir schauen mal, wo es uns hinführt. Und gegebenenfalls kommt was, wo mir dann einfällt, da haben wir schon lang und breit bei einer anderen Glücksradfolge drüber gesprochen. Dann würde ich Bescheid geben. Oder manchmal gibt es auch so Elemente, die sind halt so, das war meistens dann eher aus dem SVG-Kosmos, die sind so entweder gar nicht dokumentiert oder so weird, dass wir dann auch sagen, okay, wir machen einfach, lass es nochmal drücken. Genau, und ich würde vorschlagen, da du der Gast bist heute, darfst du als erstes drücken.
Ich bin schon ganz aufgeregt. Und jetzt läuft der Zufallsgenerator.
Ja.
Oh.
Genau. Er hat was relativ Antikes ausgespuckt, das es
ID.
Ganz, ganz lange gibt. Genau, ID. Ein globales Attribut, also ein, das man überall dran pappen kann.
Ja, ich muss, glaube ich, ein bisschen lachen hier schon, weil man gefühlt den Eindruck hat, so dass da so ein bisschen eine Hexenjagd über die letzten Jahre lief, was das ID-Attribut anbelangt. Und in dem Sinne eigentlich ein ganz interessantes Thema schon. Also
okay.
Warum
ja, erzähl diese mal. Also ich habe, glaube ich, eine Idee, was du meinen könntest, aber erzähl mal, was du meinst.
Ob ich was ich hier in erster Linie sehe, ist eigentlich unsere immer verbreitetere Praxis, würde ich so wahrnehmen, dass wir Class-Attributes benutzen, speziell jetzt was Styling anbelangt und entsprechend weniger ID-Attribute. Also zumindest alles vier meine ich jetzt gerade in dem Zusammenhang eigentlich letztendlich mit CSS. Kein Zweifel und Gott sei Dank, da gibt es ja auch eine positive Entwicklung. Ich glaube, ich mache das mal kurz zur Randbemerkung und trete auch mal einen Schritt zurück, nochmal historisch. Wir hatten ganz, ganz viele Jahre, so in den 90ern raus, aus den 90ern raus in die 2000er, die Angewohnheit, oder einige hatten die Angewohnheit, Name-Attribute zu benutzen, um interne Links anzusprechen. Und dann hatten wir so diese ganz lange konnte man sehen, dass das als Entwickler dann Name und ID-Attribute benutzten. Bis irgendwann wirklich, ich glaube, da sind wir mittlerweile raus und das ist die positive Entwicklung, dass man sagt, okay, für interne Sprungmarken benutzen wir nur noch ID. Mhm.
Das so, Lustige aber, ist, wir haben gerade letzte Woche, also mit Manuel Matusowitsch eine Folge über Links aufgenommen. Also und da sprachen wir auch also darüber, dass man eben früher Sprungmarken eben mit Name versehen hatte und man mittlerweile dann ja auf ID gewechselt ist. Ja.
Ja, das genau nach einer guten Folge. Also Notiz für alle gerade, mich eingeschlossen hier, nochmal die Folge auch zu Gemüte führen. Ja, also ganz, ganz interessant in dem Sinne, weil da sind wir dann von weg. Aber dann, ich weiß nicht, wie es zeitlich dann koinzidiert, wahrscheinlich jetzt eher weniger. Aber dass letztendlich diese Best Practice, in Anführungszeichen, sag ich mal, aufkam, keine ID-Attribute als Selektoren zu benutzen. Und warum ich Anführungszeichen jetzt selber benutzen würde oder da reinschmeißen würde, ist, ich halte das für übertrieben letztendlich. Also ich glaube, letztens kam mir auch mal ein Artikel unter, wo der Autor, ich weiß jetzt nicht mal, was das jetzt genau war, von wem das war, aber wo der Autor durchaus auch davon sprach, okay, ist ganz legitim als Selektor zu benutzen. Aber es kam halt auch in diesem ganzen Zuge, so wie managen wir CSS und wir wollen jetzt nicht irgendwie, dass irgendwas eben halt mit der Spezifizität, ich weiß nicht, wie wir das auf Deutsch sagen.
Specificity. Ja, im Deutschen ist es Spezifizität und im Moment, im Deutschen ist es Spezifität.
Aha.
Und im Englischen ist es Specificity, so.
Specificity, also,
ja. Die haben eine Silbe mehr, ja, so.
Genau, und in dem Zusammenhang kam das auf und ich glaube, es macht von dem Winkel dann auch Sinn, aber genau, da habe ich, es führt halt, glaube ich, zu dieser Idee, ihr ID-Attribute eher zu vermeiden.
Ja. Ja, also ich glaube, das kam auch genauso. Spezifität ist auf jeden Fall ein starkes Argument. Ne? Man könnte, heutzutage kann man natürlich auch hingehen und das entschärfen, indem man irgendwie sowas wie, ich glaube, ist es is oder where, also eins der beiden führt ja dazu, dass es dann quasi keine Spezifität mehr trägt, wenn es da reinwickelt. Aber ich glaube, das kam vor allem auf zu der Zeit, wo man angefangen hat, so Komponentenbibliotheken zu bauen und Elemente eben mehrfach eingesetzt hat. Und da habe ich das damals dann auch so in meiner eigenen Art zu coden zu spüren bekommen, dass man damit auf die Nase fällt, wenn man eben Codeabschnitte mit IDs versieht, von denen man zunächst vielleicht auch annimmt, dass sie nur einmal vorkommen. Und dann gibt es auf einmal die Anforderung im Projekt, dass wir brauchen das jetzt nochmal da an der anderen Stelle. Und dann war das mit der ID halt dann blöd. Ja.
Ja, da sprichst du, glaube ich, noch einen anderen guten Punkt an, im Sinne von, dass viel davon abhängt, wie gut wir unsere Projekte kennen oder vorhersehen können, was da dann passiert. Und je komplexer die Projekte sind, desto schwerer wird das. Also es ist jetzt nachvollziehbar, dass wir so einen Trend dann hatten. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, dass man ein uniques Element hat und man jetzt irgendwie nicht darauf, gar keine Möglichkeit hat, mit einem anderen Selektor zu arbeiten, scheint ein ID-Selektor auch weiterhin probat zu sein. Aber
ja, du kannst übrigens ja auch mit einem Attributselektor das Ding selektieren. Geht ja auch.
Das ist eigentlich ganz interessant, was du auch eben meintest mit where in dem Fall, also ohne Spezifität oder Specificity, vielleicht einfach beim Englischen.
Ja.
Dann, um damit zu arbeiten, ist eigentlich ganz, ganz smart, wobei auch wiederum interessant, wenn man eben halt bedenkt, dass es die Möglichkeit des Vektors gibt. Aber ja, nicht überraschend, dass unser Feld da durchaus erfinderisch ist.
Ja, ich benutze das übrigens auch umgekehrt benutze ich das sehr gerne, wenn ich eben so Komponenten irgendwo habe und die eben in einem bestimmten Kontext umgestaltet werden sollen, aber dann habe ich natürlich irgendwie das Problem, also dann muss ich ja irgendwie meine Spezifität so erhöhen. Manchmal, also oder meistens ist das ja schon durch die Verschachtelung eines Elements in ein anderes gegeben, aber manchmal eben auch nicht. Und dann gibt's ja so zwei verschiedene Tricks. Also das eine ist, dass du kannst ja eine dieselbe Klasse zum Beispiel oder auch die ID chain. Also es geht, auch wenn es ein bisschen weird ist, aber dann bekommst du so, dem Browser ist das egal, ob das jetzt plausibel ist oder nicht, aber du kannst dann quasi für jedes Kettenglied in deinem Selektor dann deine zusätzliche Spezifität Und ich mache das aber lieber dann mit Not. Also ich habe dann mache einfach Not und dann stecke ich da rein so eine CSS-Klasse oder sogar eine ID manchmal, die ausdrückt, was ich damit mache. Also das ist dann meistens Specificity-Increase und dann, also das gibt's auch nicht, das ist kein Element, nutzt diese Klasse oder ID, aber man weiß dann so, okay, darum hat er das da reingesteckt, alles klar.
Okay.
Genau, und ansonsten ID ist natürlich so eigentlich ja meistens wichtig, um so Beziehungsgeflechte im Markup irgendwie auszudrücken oder im DOM. Da finde ich, ist ja immer so ein bisschen das Problem, also da muss man das ja machen, ne? Und weiß nicht, welche Lösung du da gefunden hast für wiederverwendbare Komponenten. Also wenn du jetzt irgendwie so eine Kombo aus Label und Input hast und du hast dann mehrere davon auf einer Seite und ich weiß nicht, wie du das machst, oder du hast vielleicht sogar mehrere Formulare mit denselben benannten Inputs drin, dann wird es dann nochmal trickier. Ne? Dann kannst du die ID auch nicht mehr ableiten vom Namen, weil dann hättest du davon auch zwei wieder und das ist ja auch blöd. Ne? Und dann hast du ein Label für eine Checkbox und du klickst das eine und die andere Checkbox da drüben wird die ganze Zeit an- und abgehakt und nicht die, wo es daneben steht und so. Wie machst du das? Hast du da irgendwie einen Trick?
Also ich arbeite zurzeit oder schon länger jetzt nicht mit größeren oder komplexeren Formularen. Ich glaube, da ist das, da kann ich mir auch vorstellen, da gibt's dann interessante Konstellationen. Was mir parallel einfällt, ist diese, ich glaube auch da letztens so ein Artikel untergekommen und die hier vielleicht für die Zuhörer als Kontext, also durch meine Arbeit an Frontend Dogma, wo ich mich viel mit dem beschäftige, was im Feld passiert, ist es eigentlich eine tagtägliche Sache, sich wirklich durch mehrere Artikel, durch Videos und so durchzuarbeiten. Und deshalb werde ich vielleicht manchmal solche Referenzen machen. Leider hier auch der Pieper-Effekt, glaube ich. Das weiß ich nicht mehr genau, von wem der dann dieser Artikel war, aber dieses Thema allgemein über extrinsische und intrinsische Assoziierung von Labeln mit Formularelementen. Ich bin selber ein großer Fan von der impliziten Assoziierung. Weil die eben halt auch, da sind wir so indirekt mit dem ID eben halt wieder bei dem ID-Attribut wieder, weil die eben erlaubt, sehr einfaches Markup zu schreiben. Ja. Also ich finde das immer großartig. Also jedes Mal, wenn ich an ein Formular rangehe, in dem Sinne, das sind wie gesagt dann hier einfachere Formulare, mag ich eben halt die Arbeit letztendlich, das Input-Element oder die Elemente jeweils im Label-Element zu rappen und fertig ist. Mhm. Und daher ist dann eher wenig Arbeit mit dem Notwendigkeit für ein ID-Attribut. Ja. Ich sehe es aber, also was du meinst, deine Frage eben halt und was viele eben halt sicherlich in der Arbeit mit Formularen haben, ist die Situation, dass man mit ID-Attributen auch arbeitet und da gerade in komplexeren Formularen wahrscheinlich ganz abenteuerliche Konstellationen dann jeweils gibt.
Ja,
ja ein bisschen schwer zu...
Deswegen, weil ich halt oft so Checkboxen und Radios gestalten muss und dann nutze ich in der Regel eben diesen Sibling-Selector-Trick. Und dafür müssen die halt dann nebeneinander stehen, also dann kann ich es nicht verschachteln, damit ich eben das checkt, entsprechend eben auslesen und im Label anwenden kann als Grafik oder was auch immer.
Ja, interessant. Okay, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, was du im Sinn hattest gerade. Ja. Da muss man wahrscheinlich erfinderisch werden in manchen Szenarien.
Ja, ich mache es dann meistens so. Also meine Lösung ist, dass ich habe irgendeine Template-Sprache, die ich dann benutze und da erzeuge ich mir dann immer so eine Unique ID dann für diese Instanz dieser Komponente und da habe ich dann immer so eine Art Suffix an den IDs dran, das sich eben ergibt aus dieser UUID, die ist dann eben dann im For-Attribut landet die dann genauso wie im ID-Attribut des Inputs und genau damit mache ich das dann und kann dann so Beziehungen herstellen und weiß halt, also die Wahrscheinlichkeit ist ultra gering, dass jetzt bei, wenn ich eine Komponente mehrere Male auf einer Seite benutze, dass da zufällig genau die gleiche UUID ausgewürfelt würde oder so.
Ja, klingt ja unwahrscheinlich.
Genau. Nee, das funktioniert auf jeden Fall gut und ja, weiß nicht, vielleicht können wir noch mal kurz uns beschäftigen mit den, du darfst ja auch nicht beliebig die benennen, ne? Also die ID muss ja immer starten, glaube ich, also die darf nicht mit einer Zahl starten, wenn ich mich nicht irre, und das haben die auch nicht geupdatet, ich gucke mal gerade.
Ja, ist relativ restriktiv. Also die genaue Regel habe ich jetzt auch nicht so ganz, ich glaube, ich meine, mit Zahlen ist okay, aber...
Genau, aber die, das darf, glaube ich, nicht damit beginnen oder sowas. So war das, meine ich. Achso, nee, darf man wohl schon. Ich dachte, da wäre was gewesen. Also Space darf man nicht, das ist irgendwie klar. Ich guck mal nochmal in die Spec, ob die noch was dazu sagt.
Ja, da gucke ich auch gerne.
Ah ja, okay, doch. IDs can consist of just digits. Start with a digit. Start with an underscore. Genau. Ja. Okay. Nee, dann habe ich das irgendwie falsch im Kopf. Oder vielleicht war es auch früher so, dass es da Restriktionen gab.
Ja. So wie zum Thema ID?
Ich würde sagen, oder?
Sollen wir hier den Zufall nochmal walten lassen?
Ja, gerne.
Dann klicke ich mal. Content Editable.
Ja, auch gut.
Hast du damit mal gearbeitet?
Ja, tatsächlich. Also immer mal wieder. Also wofür das halt gut ist, ist, also das haben wir ja mittlerweile, es gibt ja dieses Field-Sizing-CSS-Attribut jetzt relativ neu, mit dem man so sagen kann, bitte Input oder Text-Area wachse mit der Länge an Text, die in dich eingegeben wird. Mhm. Bei Text-Areas muss man es eigentlich klassisch immer mit JavaScript irgendwie lösen. Und bei Inputs ging das ja nur mit so Content-Editable-Spans zum Beispiel, die dann eben so groß geworden sind wie das, was in ihnen steht. Also wenn man so Inline-Input-Felder hatte oder so. Genau, ansonsten habe ich eine Combo-Box gebaut, also Combo-Select-Dings. Also ist ja irgendwie auch, taucht früher oder später immer in so Projekten auf mit einer gewissen Komplexität. Die sind ja aus vielerlei Hinsicht wahnsinnig tricky zu bauen, also so auch aus Accessibility-Sicht. Genau, und da ist der Input auch in Content Editable, was daran liegt, dass ich diese Chips, also so, wenn du schon so Values ausgewählt hast, dann tauchen die dahinter eben als, oder davor, besser gesagt, als Chips auf. Mhm. Und du kannst die dann wieder weg-xen, wenn du möchtest. Und genau, da ist halt ein Content Editable im Spiel.
Na, interessant. Also ich habe selber in der Praxis tatsächlich wenig gehabt in den Projekten, wo ich dann arbeite. Woran ich mich am meisten erinnere, ohne da jetzt so viel dranhängen zu können, ist tatsächlich die ursprünglichen Konversationen, die es gab in der HTML-Arbeitsgruppe. Ich meine, das ist schon Ende der 2000er ein Gespräch, weil ich glaube, es war eines der ersten Features eben halt, die letztendlich mit HTML5 dann eben halt quasi aufkamen. Ja. Und das war ganz, also das ist irgendwie so hängen geblieben. Ich glaube, das findet man jetzt sicherlich noch auf den ganzen Mailinglisten eben halt, viele Gespräche, Konversationen dazu, aber ich habe so den Eindruck, das war relativ früh Teil von HTML5. Relativ früh war das auch stabil und ich hatte jetzt gerade irgendwie aufgeschnappt, weil das Glücksrad ja immer MDN mit verlinkt und MDN sprach davon ab, seit 2015 gut supported. Mein Eindruck ist, dass das schon tatsächlich weiter zurückgeht. Wahrscheinlich liegt jetzt an widely available bei Baseline jetzt eben halt, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, da gab es einen Browser-Nachzügler dann in dem Fall, weil ich hatte den Eindruck, dass der Support schon früh auch relativ weit war.
Ja, also wenn man hier unten guckt, dann also in der Support-Table, also Edge ist halt ab Version 12, aber es liegt daran, dass ja Edge erst mit 12 Edge war, also es war ja quasi die Fortführung von Internet Explorer, davor war es halt Internet Explorer 11, der ist ja aber in der Liste nicht mehr drin, logischerweise. Weiß ich nicht. Oder es liegt daran, dass dann Opera Mini, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, also ob der dann so eher ausgestorben ist. Ja, oder war es vielleicht Presto, also die andere Opera Engine?
Vielleicht sowas, ja. Das geht hier jetzt zumindest aus der Tabelle so nicht so gut hervor, ne?
Mhm.
Aber man sieht zum Beispiel schon einen Eindruck, ne? Chrome 1.
Ja.
Also sagt, glaube ich, schon viel.
Ja.
Und Chrome war natürlich dann, ich glaube, auch das ist mir letztens nochmal untergekommen. Ich glaube, da ist es ja auch ganz interessant, sich diese ganzen Browser-Shares über die Zeit anzugucken. Jetzt wünsche ich, hätte das noch besser in Erinnerung, aber es war ja dann erst in den 2010ern irgendwann, ich glaube, es hat 3, 4, 5 Jahre gedauert, bin ich nicht mehr ganz sicher, so in dem Dreh, bis Chrome tatsächlich dann Nummer 1 Browser war, also den AI eingeholt hatte. Aber nichtsdestotrotz, Chrome ist ja eigentlich super aus den Startlöchern gekommen. Also Chrome wurde veröffentlicht, ich glaube, sofort, also
2008 war das, ja.
Ja, und dann gleich Millionen von Downloads, und das ist ja eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte eigentlich in dem Sinne, oder auch nicht, weil manche mögen das vielleicht auch jetzt anders betrachten, aber entsprechend, genau, haben wir ja zu dem Attribut, entsprechend gibt es auf der Seite schon eben sehr lange guten Support.
Ja. Also HTML5 ist ja auch, letztlich hat er viel standardisiert, was der Internet Explorer schon seit jeher mitgebracht hat. Unter anderem war das dieser Document Design Mode. Also man konnte ein ganzes Dokument eben mit, also document.designmode gleich true, dann so in so ein WYSIWYG-Dings umwandeln. Und Content Editable war ja dann sozusagen die kleine Version davon für einzelne HTML-Abschnitte nur. Ein anderes Ding, was ja auch 1:1 übernommen wurde, war die Drag-and-Drop-API. Und die wurde halt nicht verändert, obwohl die eigentlich von der Usability total kacke war. Mhm. Aber eben, weil es halt einfach schon so lange gab im IE, dass man halt gesagt hat, komm, wir nehmen das jetzt so, und dann ist das halt so, ne? Es wurde ja auch viel generell reverse-engineert und in Specs gegossen, was einfach so wild vor sich hingewachsen ist früher. Genau, ich hatte da auch mal einen Blogpost geschrieben über so Dinge, die der IE im Englischen würde ich sagen pioniert hat oder was so auf den zurückgeht, und da tauchte das auch drin auf. Das verlinke ich dann auch mal.
Ja, das ich glaube, da gibt es ganz interessante so historische Details und so eine echte Beschränkung, ne, aus Standardentwicklungssicht. Also zu sagen, okay, man folgt diese, dass man eben halt schaut, dass man letztendlich das berücksichtigt, was schon implementiert wurde.
Ja.
Da gibt's auch einen interessanten, ich finde den jetzt ad hoc, ich habe nur ganz kurz geguckt, auch von der CSS-Arbeitsgruppe auch eine Liste von Sachen, die eigentlich nicht mögen am Design von CSS. Mhm. So Probleme, eine Liste, die auch schon seit 10, 15 Jahren oder sowas gepflegt wird. Sehr interessant sehr interessante Punkte dabei, warum manche Sachen so sind, wie sie jetzt sind.
Ja.
Wobei jeder weiß, okay, das ist eigentlich kein gutes Spec-Design, nicht gut für die Sprache und einfach Sachen, die historisch so gewachsen sind.
Ja, ja, genau. Das hat man ja auch bei HTML-Elementen gesehen, die es eben schon gab, die im Grunde deprecated waren, die aber irgendwie dann doch alle das weiter benutzt haben. Denen wurde einfach dann neues Leben eingehaucht, indem denen ein anderer Zweck zugeteilt wurde, ne?
Das klingt jetzt noch so Semi-Zufallsgenerator, hast du ein bestimmtes Element im Kopf, was wir uns damit angucken sollen.
Ach so, also so zum Beispiel B für Bold Text ist ja so ein Kandidat, der deprecated war, weil es ja Strong gibt, und dann haben die Leute aber B trotzdem benutzt, und dann haben die halt gesagt, okay, dann ist jetzt B so für, ich glaube, für Eigennamen, und das gleiche für I und Italic, für I und EM, so.
Das ist ein, wollen wir da ein bisschen bleiben bei den
Elementen? Können wir machen. Ich wollte nur noch hinzufügen, Content Editable hat einen ganz groß, also so vielleicht zwei Dinge. Du kannst ja bestimmte Dinge nicht machen, wie Placeholder oder sowas, ne? Also jetzt mal ungeachtet dessen, ob du das möchtest, aber manchmal ist Placeholder ja ganz gut. Da habe ich einen guten Trick, und zwar, wenn du kannst quasi dieses Element selektieren, und wenn das Doppelpunkt empty ist, dann kannst du da quasi ein Pseudo-Element drin rendern, das den Placeholder-Text hat. Und sobald du quasi reingehst und schreibst, dann ist ja nicht mehr empty und dann geht der Placeholder weg. Sehr cooler Trick. Und das andere ist, dass Content Editable ja auch Rich-Text kann. Das heißt, wenn du hingehst und Inhalte jetzt aus dem Word oder sowas, was halt so vielleicht CMS-User machen, nimmst, die formatiert sind und reinkopierst, dann kopierst du eben auch die ganze Formatierung mit rein. Und da ist vor relativ kurzer Zeit was dazugekommen, dass das eben abstellt. Und zwar konntest du früher nur die Values true oder false setzen, und jetzt kannst du auch plain text-only setzen, und dann kümmert sich der Browser darum, eben wirklich alles an Rich-Text-Formatierung rauszustrippen. Und dann funktioniert das eigentlich so, wie man das, glaube ich, immer schon haben wollte.
Also quasi wie Command-Shift-V.
Ja, genau. Ja.
Ja. Ja. Ja, das ist tatsächlich noch nicht so alt, ne? Ich glaube, in den letzten zwei Jahren, oder?
Ja, genau. 2 Jahre würde hinhauen, glaube ich. Ja. Würde ich auch mal so sehen. Ja.
Ja, ganz interessant. Ja.
Und ja, jetzt überabbiegen auf hier Strong B und M und I und weiß nicht, da gab's noch eins.
Die fand ich, das fand ich großartig und die finde ich jetzt großartig aus der Sicht, außer was die Geschichte von HTML und XHTML eigentlich letztendlich anbelangt, weil es gab dann, glaube ich, auch einige Jahre gedauert irgendwie. Also im Feld dauert immer erstmal. Es ist dann alles erstmal präsent für ein paar Jahre. Aber da hatten wir ja tatsächlich so diese Idee, nee, wenn du irgendwo ein B-Element benutzt, dann musst du das in Strong durch Strong ersetzen. Und wenn du irgendwo ein I-Element hast, dann durch EM.
Ja.
Und dann war das Gospel irgendwie. Dann wurde das irgendwie so runtergepredigt. Und HTML5, ich bin auch nicht sicher. Also ich glaube, du hast es vielleicht angedeutet und vielleicht hast du da noch Sachen jetzt gerade so erinnerst du dich da an Sachen, wie das dann ablief. Ich bin nicht mehr sicher, ob HTML5 da irgendwie wirklich diesen Standpunkt bezogen hatte. Ich meine nicht, vielleicht war es auch ein Ex-HTML2-Relikt. Ich würde das gar nicht mal ausschließen. Auf jeden Fall war dann eigentlich schon auch relativ früh absehbar, nee, diese Elemente bleiben. Ja. Und was interessant ist, war, und ich möchte das hier nicht, da in dem Fall möchte ich nicht so schlau daher schnappen, weil ich muss auch sagen, es hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis bei mir der Groschen gefallen ist, was B und I eigentlich zum Beispiel wirklich bedeuten, wann wir das benutzen wollen. Eben halt, und dass die absolut legitim sind. Die haben halt leider immer noch diesen Ruf und beziehungsweise ganz, ganz klar, wir haben die präsentationsbezogen.
Ja.
Aber die hatten eigentlich immer implizit auch schon von der Historie her den Bezug, dass wir in Papers zum Beispiel irgendwie wirklich sagen wollen, wir heben einen Begriff hervor. Und man kann jetzt sagen, der ist präsentationsbezogen, wenn du so willst, aber diese Hervorhebung des Begriffs war letztendlich schon etwas, um auch gleichzeitig eine andere Bedeutung zu signalisieren.
Mhm.
Also ich habe zum Beispiel ein Use Case wäre jetzt zum Beispiel auch vielleicht einen übersetzten Begriff darzustellen, dass man den kursiv stellt. Da kann man dann eben halt ein I-Element für benutzen.
Ja.
Also persönlich habe ich das auch eher so. Also ich benutze selber in meiner Praxis, also an den Seiten, die ich baue, an den Projekten, öfter I-Elemente, B eigentlich fast gar nicht. Also den Fall habe ich jetzt weniger, könnte ich wahrscheinlich auch schwerer erklären. Aber I zum Beispiel ist eine Sache, dann hat man vielleicht einen fremdsprachlichen Begriff, stellt den eben halt kursiv, da ist nichts dabei. Aber was interessant war, eben zurück zu dem eigentlichen Einwurf, ist eben halt, wir haben dann wirklich dann da, ich weiß nicht, ob es mit Schärfe geführt wurde, aber wir hatten dann diese Ansage so ungefähr so, ja, nee, du kannst jetzt, darfst du kategorisch keine B- und I-Elemente einsetzen, was einfach de facto falsch war.
Ja.
Also zumindest für die längste Zeit.
Ich habe gerade mal geguckt, B, also weil ich wollte die Seite bei der MDN dafür öffnen, B heißt das Bring-to-Attention-Element.
Mhm.
Genau, was sagen die da? The element is used to draw the reader's attention to the element's contents, which are not otherwise granted special importance. Ja. Was jetzt die konkreten Beispiele sind, Usage Notes, genau, es gibt schon Beispiele hier. Ich bin nur dann nicht immer so sicher. Also manchmal ist ja auch die MDN-Doku nicht so, also manchmal liegen sogar die daneben. Also, weil das ja auch teilweise ja wirklich nicht trivial ist. Und bei I, ja, das google ich auch nochmal.
Ja, spricht Alternate Voice, glaube ich.
Mhm. Ah, die Idiomatic Text Element. Das ist auch sehr schlau. Ne? Das eine ist auch was mit B, das andere ist was mit I. Represents a range of text that is set off from the normal text for some reason. Such as
ist also eine Frage.
Technical terms, taxonomical designations. Okay. Ja.
Genau. Ja, also ich glaube, also ich gucke jetzt auch, also den Punkt beide ja anscheinend so, wo wir jetzt gerade auch in die Spezifikation rein, so super klar wird es ja nicht. Ich glaube, was hilfreich ist, ist so die Idee, wenn man die Historie von HTML im Kopf hat und sagt, okay, jetzt Berners-Lee und in diesem ganzen akademischen Kontext haben wir da vielleicht Papers mit aufgesetzt und dargestellt. Und in akademischen Papers haben wir das, glaube ich, hier, dass man dann eher nachvollziehen kann, okay, hat man eine Feststellung oder eine, ich weiß jetzt nicht, was haben wir, man, Deutsch spricht hier komplett auseinander. Italisierung,
Kursivstellung.
Ja. Kursivstellung und benutzt das da eben halt. Und ich glaube, es ist letztendlich die Übersetzung. Also meine Wahrnehmung ist, es ist eine Übersetzung, dass man sagt, okay, um so ein Paper eben halt in HTML zu schreiben, brauche ich eine Möglichkeit, das eben halt kursiv zu stellen. Und mehr ist da, glaube ich, einfach nicht hinter. Aber ich glaube, auch wenn man dann eben halt ein Dokument schreibt, was eben halt ähnliche Use Cases hat, wo ich auch sage, ich möchte jetzt hier aber was kursiv stellen, weil es einfach eine andere Stimme darstellt, eine andere, ein bisschen anderen Content darstellt, dann es wird dann ein bisschen subtiler, aber dann merkt man auch eher, also okay, ist eigentlich angemessen. Das ist keine Betonung, es ist keine Emphasis, es ist auch keine Strong Emphasis, es ist einfach nur, fällt ein bisschen aus dem Rahmen, brauche ich ein anderes Element.
Spiegelt sich ja auch, glaube ich, nicht in den Screenreadern wieder, im Vorlesen oder sowas. Also, aber das ist dann einfach, zählt ja dann als ganz normaler, also wie wenn es ein Span wäre oder sowas in der Art.
Wäre mir jetzt auch nicht bekannt, dass das jetzt groß anders hervorgehoben wird.
Was ich mich ja gerade gefragt habe und was irgendwie, weiß nicht, habe ich nie was drüber gelesen oder vielleicht doch und vergessen, aber und auch mich mit niemandem unterhalten, warum gibt es denn überhaupt, also warum hat das W3C überhaupt irgendwann mal Strong und EM aus der Taufe gehoben, um dann B und I abzulösen, weil ich glaube, in HTML4 waren die ja wirklich deprecated, ne? Das war halt so, nee, benutzt das nicht, aber dann haben es halt irgendwie alle doch benutzt. Und die Browser können ja auch so Dinge aus Rückwärtskompatibilitätssicht eh nie abklemmen, so gut wie nie. Genau, da frage ich mich, also was hat die überhaupt geritten für Dinge, wo es schon eben Elemente gab, neue Dinge zu entwerfen? Und dann überhaupt dieses ganze Dilemma entstehen zu lassen.
Das ist ganz, also du siehst mich hier wahrscheinlich auch, beziehungsweise der Zuhörer jetzt weniger, jetzt noch ein bisschen kann am rumschauen, weil, also hier ist es, also Strong und EM, wir müssen jetzt eben beide schauen, sind tatsächlich schon seit HTML2 dabei, sind nicht seit der ersten Version dann inkludiert. Und das gibt den Verdacht, und waren seitdem auch immer dabei. Mhm. Und ich gucke gerade in die, ich schicke dir mal eben kurz auch den Link hier eben so rüber, aber ich schaue selber gerade mal eben, ob das irgendeine Indikation gibt. Mir ist jetzt nicht viel bei, weil die Spezifikation damals, also jetzt was wir für HTML2 haben zum Beispiel, wirklich, also sehr, sehr knappe Spezifikation eigentlich ist. Sagt hier eigentlich, spricht hier dann nur von Emphasis und Strong Emphasis. Ich weiß es jetzt so ad hoc nicht. Ich befürchte, weil es seit HTML2 dabei ist, da war die Diskussion jetzt nicht groß, was jetzt irgendwie weil ich diese semantischen Nuancen anbelangt, dass man da einen Bedarf gesehen hat, wahrscheinlich eben halt so eine Art der Betonung wirklich abzubilden. Und dadurch, dass ich erinnere mich auch, aber da lässt mir mein Gedächtnis jetzt ein bisschen im Stich, wie das dann alles zum Beispiel auch mit XHTML2 weiterlief.
Mhm. Oder können wir das auch vielleicht nochmal so als quasi Randnotiz, das war ja so lange das W3C-Projekt, so als Nachfolger von HTML4/XHTML1. Aber es war so eine Art, keine Ahnung, sowas wie Duke Nukem Forever. Also so eine Art Vaporware der Spezifikation, genau, was dann irgendwann, wo dann ein Schlussstrich drunter gezogen wurde, als irgendwie klar war, dass diese XML, diese Fetisch vielleicht irgendwie zu nichts führt für normale Menschen, die Webseiten bauen wollen. Und dann hat man halt HTML5 gemacht und gegebenenfalls ist da aber eben was reingeflossen, ne, von XHTML2.
Ja, das ist auch ein interessantes Thema letztendlich. Also XHTML2 war wirklich, es ist fast ein bisschen schade, dass das nirgendwo hinging, aber ein anderes Thema vielleicht. Nur zurück zu Strong und EM zum Beispiel, sind beide drin im Entwurf. Also so ad hoc von den Entwürfen, die wir jetzt gerade sehen, keine Indikation, dass es, also ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich sicher, ob das irgendwann mal wirklich ganz rausgenommen wurde. Vielleicht gab es auch Diskussionen, sicherlich gab es da Diskussionen darüber, aber ich kann mich jetzt auch an keinen Entwurf erinnern. Aber klar, da wurde dann, es gab eine Phase, wo, glaube ich, alles mal auf dem Prüfstand war und man geguckt hat, okay, was ist jetzt präsentationsbezogen, was nicht und so. Und es gab eben halt diese Zeit, wo B und I und Strong und DM eben halt dann irgendwie letztendlich das eine durch das andere ersetzt werden sollte.
Ja, es gab ja auch Browser-Hersteller, die neue Elemente sozusagen einfach geschippt haben. Ne? So IMG kommt ja auch aus dem Netscape-Browser, der sagt so, wir machen das jetzt und wir nennen das auch nicht Image, weil muss man ja viel weniger tippen, wenn man das IMG nennt. Wobei es ja ein Alias gibt zu IMG, das heißt, wenn du Image schreibst, dann ist es ja automatisch ein Alias auf IMG, also das kann man mal ausprobieren. Und vielleicht ist es ja auch hier so gewesen, dass irgendwie der eine Browser, damals waren das ja jetzt nicht unbedingt Microsoft und Netscape, sondern noch, da gab es ja noch so Viola und
Mosaik.
Mosaik, genau.
LibTapTapTap und so.
Genau, dass die dass der eine das geschippt hat, der andere das und eigentlich meinten beide das Gleiche, wollten beide das Gleiche damit machen und da musste man es eben vereinheitlichen und dann hat man gesagt so, ja, was, wie können wir das denn so machen, dass ihr irgendwie beide happy seid und komm, dann gibt's eben beide Sachen so.
Ich frage mich gerade, fällt dir und anderen Zuhörern auch bekannt, diese von Jay Hoffman, glaube ich, diese History of the Web-Serie und Bücher, glaube ich.
Die Podcast-Serie, ne?
Da bin ich gar nicht so, bin ich ein bisschen überfragt, ob er sowas macht. Kann sein, ja. Ich kenne jetzt ja die schriftlichen, seine Artikel und auch das Buch dann dazu. Ja. Ich frage mich gerade, ob er das sogar mal behandelt hat, beziehungsweise das klingt einem ein ganz anderen Thema, ganz interessantes Thema dafür auch.
Ja, aber auch also der Podcast ist auf jeden Fall mega geil, also super cool. Ich habe den wahrscheinlich schon mal irgendwann erwähnt. Unsere Hörerinnen, ihr HörerInnen, ihr hört ja gern Podcasts und wenn ihr an sowas interessiert seid, Historie, dann ist der mega. Cool.
So schön.
Genau, also auch da haben wir nicht so richtig den Durchblick, wie das gekommen ist. Wir wissen nur, dass es so ist. Sollen wir noch einen, also ich glaube so, wenn man auf die Zeit guckt, dann könnten wir eine Runde spielen noch und dann haben wir schon so eine Dreiviertelstunde verballert.
Das stimmt, wir sind gut dabei. Ja.
Genau, ist aber nicht schlimm. Alles gut.
Ich aktiviere hier mal den Generator nochmal. Das Option-Element.
Guck mal, das ist doch gut, oder? Weil wir hatten in der Vorbesprechung haben wir das einmal getestet und da hatten wir Opt-Group.
Ja, da das erlaubt uns sicherlich einen Schwenker dahin nochmal.
Ja.
Letztendlich, genau. Was gibt's zu Option zu sagen? Also ein Arbeitspferd in HTML-Formularen, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Was man ja irgendwie so gerne vergisst, ist, also ich würde sagen, bei Option, wenn man jetzt so spontan sagen würde, wo kann man das einsetzen? Was würde damit zu sagen, sozusagen, was würde dir einfallen?
Ja, Select-Elemente.
Genau, und jetzt, also, würde mir auch einfallen und ich würde aber dann auch wieder vergessen, also selbst, obwohl wir das in der Vorbesprechung hatten, dass es ja Opt-Group-Elemente noch gibt und man das ja da drin auch haben kann. Und was ich auch vergessen habe, was ich jetzt hier auf der Doku-Seite sehe, ist, es gibt ja immer noch das Data-List-Element.
Da muss ich auch gerade, bin ich so frei, eben gleich einzuhaken, weil genau daran muss ich auch gerade denken. Und das finde ich eigentlich fast noch interessanter gerade. Mhm. So ad hoc würde ich sagen, meine Lieblings-Elemente eigentlich.
Ja.
Und klar, das benutzt genauso das Option-Element eben halt, ja.
Genau, das Data-List-Element ist ja im Prinzip sowas wie, dass man zu Inputs, also ähnlich wie bei einer Combo-Box, die ich vorhin erwähnt hatte, dass man eben so eine Vorauswahl bereitstellt an Dingen, an Werten. Das Coole ist, dass du das ja auch wirklich so ziemlich bei allen Inputs anwenden kannst, also selbst bei Input-Type-Range zum Beispiel oder bei Datumselektoren. Und die Kollegen vom Wo wir sind, ist vorne Podcast, der leider, der jetzt quasi der es dann gegeben hat, was ich auch verstehe, vielen Dank aber für euren tollen Podcast. Die haben in der Folge 43 rumgespielt mit dem Data-List-Element und das an den Range-Slider drangehängt. Und das finde ich total cool, also das so total underrated, das Data-List-Element.
Ja, das ist, was mir einfällt gerade, ist, also ich bin in mehreren Projekten und mag eben halt auch die Vielseitigkeit von der Implementierung halt so, was Type Ahead und ähnliches anbelangt, so dass die Ergebnisse, die vorselektiert werden. Ich habe es irgendwann probiert noch für, ich erinnere mich so dumpf, fürs Web Development Glossary, für das es auch eine Webseite gibt, also webglossary.info. Und schneller Kontext da, also das Glossar besteht jetzt in der Webseitenversion gerade aus auch 3500 oder mehr Begriffen. Und es gibt auch eine Eingabe eben halt per, oder gab, ursprünglich wollte ich das per Data-List-Element, mit dem Data-List-Element versehen, um eben halt eine schnelle Vorauswahl zu ermöglichen. Stellte sich aber heraus, dass es auf einigen Geräten dann tatsächlich so langsam war und so schwer, also zumindest mobil zu benutzen, dass ich mich dann, glaube ich, dann letztendlich dagegen entschieden habe, das da zu nutzen. So eine so Randbemerkung einfach, weil,
ja.
Also für Tausende von Einträgen könnte das eventuell auch ein bisschen zu schwer werden dann.
Ja, also. Ja, genau, das ist auch immer so ein bisschen am Data-List, also Element, also beim Range-Slider ist es dann weniger ein Problem und auch bei dem Date-Picker nicht, aber so dieses, wie, also wie gießen die Browser das in UI? Das geht so ein bisschen in die Richtung wie Multiselect, das ist ja auch so teilweise sehr schmerzhaft, wie das abgebildet wird in den Browsern. Mhm. Und was man da für Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung hat. Genau. Und beim Dateilist bei diesem Type-Ahead, da weiß ich noch, ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt auch anders, aber da wünschte ich mir manchmal in den Browsern, und die sind sich da auch nicht einig, dass man definieren kann, also muss quasi vom Anfang des Worts gematcht werden oder matcht man, kann es ein Wortbestandteil sein, der gematcht wird? Also da sind die auch unterschiedlich, was sie dann daraus filtern, meine ich.
Das ist interessant. Ich glaube, so als Nutzer kriegt man es wahrscheinlich weniger mit, wenn man jetzt nur mit einem Browser arbeitet, ist das Verhalten dann sicherlich konsistent, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das, oder klingt so, als ob das dann unter unterschiedlichen Browsern eben halt unterschiedlich ist. Ist mir selber auch noch nie aufgefallen, aber ja, wenn das nicht alles durchspezifiziert ist, dann.
Ja, genau.
Ist wahrscheinlich das Problem, ne?
Genau, ansonsten bei dem Options-Element würde mir noch einfallen, dass man ja eben neuerdings HRs dazwischen klemmen kann, wenn man möchte, wenn man so ähnlich wie mit B und I quasi einfach nur optisch eine Gruppe absetzen möchte. Und in der Vorbesprechung, und eben haben wir es ja auch schon gesagt, das Opt-Group-Element gibt es ja auch noch, wo man auch einen Teil der Auswahlmöglichkeiten zusammengruppiert, wobei ich jetzt im Kopf gar nicht sagen kann, wie es zum Beispiel auf Mobile sich darstellt. Also auf Desktop ist es ja dann wirklich so, dass man so eine Einrückung hat. Also so ähnlich wie so Listen.
Ich meine auf Mobile aber auch so, oder nicht? Also.
Ja, ich weiß
gar nicht. Wir haben mal eben schnell nachgeschaut hier.
Ja, was für eine Plattform hast du? iOS oder Android?
Android.
Android.
Ich schau grad hier. Na, finde ich schnell.
Ja. Ansonsten gibt's noch die Möglichkeit, also Disabled-Attribut haben wir. Das ist irgendwie klar, dann kann man auch einzelne Options nicht auswählbar machen. Und man kann auch noch ein Label-Attribut dran setzen. This attribute is text for the label indicating the meaning of the option. Das müsste ich mal ausprobieren, weil ich gar nicht weiß, was da passiert, denn das Option-Element ist ja jetzt kein so ein Void-Element, was sich selbst schließt.
Braucht aber wiederum auch keinen. Ja, nimmt einen Inhalt, braucht aber kein End-Tag.
Genau, und der Inhalt ist ja das, was man auch dann sieht, während die Value das ist, was dann eben im Formular abgeschickt wird. Aber bei dem Label, da wundere ich mich, wenn man jetzt das Label setzen würde, was da wohl passieren würde. Also würde ich das dann auch sehen. Genau, das muss ich mal austesten.
Da gibt es, glaube ich, auch tatsächlich, da gibt es noch ein paar Sachen, ein paar verschiedene Möglichkeiten, die man da mit dem Element oder mit dieser Elementgruppe letztendlich dann hat. Wenn ich so kurze Notiz, weil ich sie eben gerade auf Android nochmal getestet habe, zumindest irgendwie, weil die Darstellung, klar, ist ein bisschen anders jetzt als auf Desktop, aber Opt-Group selber würde da auch so als nicht selektierbar und mit einer Einrückung der anderen Options dargestellt werden.
Okay. Also. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich in MDN in diesem Code-Beispiel ja sogar direkt reincoden kann und habe da mal ein Label an so eine Option gesetzt und tatsächlich ersetzt das Label dann den Text, der sozusagen Content des Option-Elements wäre. Genau. Gut zu wissen. Wissen, dass man nicht braucht, mäßig wahrscheinlich. Weil ich wüsste nicht, wofür ich das benutzen könnte. Aber irgendwie mag ich sowas ja immer.
Ja, mögen wir das nicht alle. Also ist ja alles eine, wer weiß. Irgendwann denkt man genau in der Situation und ist dann froh, dass man HTML-Glücksrad gespielt hat.
Ja.
Also, oder
ja, total.
Mit dabei war.
Also da findet man echt immer neue Dinge, also die man einfach nicht erwartet.
Ja.
Genau,
wollen wir uns noch an einem probieren?
Ja, kommen wir auch noch eins raus.
Dann.
Oh. Ein Attribut, das heißt Writing Suggestions, zusammengeschrieben, das ich noch nie gehört habe.
Ich bilde mir ein, dass das auch relativ neu ist, ein paar Jahre oder so. Aber ist auch nicht jetzt irgendwas, das ich jemals mal benutzt hätte.
Ja, also ich sehe gerade, es wird in den Chromium und im Browsern und in WebKit unterstützt, Firefox nicht.
Ja, und Limited Availability, ja klar.
Also das deutet schon darauf hin, dass das wahrscheinlich neuer ist.
Okay, ich kenne das ja immer mit diesem Autocomplete, dass ich das dann manchmal abschalte für bestimmte, nee, Moment, nicht Autocomplete. Es gab auf jeden Fall ein Attribut, mit dem man dem Browser sagen kann, so hör auf, immer Felder vorauszufüllen. Also wenn du so ein Feld wiedererkennst, dann macht er es ja manchmal, dass er dir dann anbietet, das wieder reinzuschreiben, was du schon mal reingeschrieben hast. Das finde ich ja manchmal blöd. Und war das Spellcheck? Ja, aber genau, und da gibt es ja noch dieses mit dem, dass er automatisch korrigiert, dass er so, dass du irgendwas reinschreibst.
Spellcheck oder nicht?
Spellcheck, stimmt. Das ist Spellcheck, ne?
Ich versuche es auch gerade, die normale Spezifikation jetzt auf alles auf einer Seite sehr langsam gerade bei mir.
Some browsers provide writing suggestions to users as they type in editable fields. Suggestions usually appear as grayed out text positioned after the text cursor, completing the user's sentence. Das, genau, also habe ich noch nicht so erlebt. Also da so aus der IDE oder so kenne ich das. Oder aus den Chrome DevTools. Aber sonst ist mir das noch nicht aufgefallen. Finde ich aber auch interessant. Müsste ich mal irgendwie auch tiefer nicht reingraben.
Ja. Ja. Also ich überfliege hier auch gerade den Spezifikationseintrag. Und ja, ich glaube auch, man denkt da jetzt eher automatisch an das, was wir in unserer täglichen Arbeit sicherlich in IDE dann kennen, ne? Dass man die Möglichkeit hat, sowas letztendlich auch in einer Text-Area oder sowas mit anzugeben.
Ich weiß nicht, ob das jetzt durch die AI-Ifizierung der ganzen Browser kommt oder so. Also ich meine, seit Chrome 124 wird das supported, was jetzt auch noch nicht so super, super lange ist. Und seit Safari 18, was ja, glaube ich, die Version vor der aktuellen ist, meine ich. Also jetzt sind sie ja gewechselt auf so ein quasi Jahreszahlschema, also hinteren
zwei. Auch für Safari, ich bin da gar nicht so.
Ja, alles.
Ja, genau. Okay. Genau. Ja, interessant.
Müssen wir mal gucken, ob es da irgendwie so einen web.dev-Artikel gibt oder irgendwo muss es ja, aber es ist mir wirklich überhaupt noch nicht untergekommen.
Ja, man hat so den Eindruck zuletzt, also glaube ich so in den letzten Jahren, wir sehen viel Polish in der, also Politur oder Polieren eigentlich der Spezifikation. Also ich glaube, da gab es ja auch so Sachen wie, ob das ja das Search-Element ist, und dann hatten wir noch, wo wir vorhin bei Formularen waren, Selected Content war, glaube ich, auch ein Element, was neu dazu kam, wie letztes Jahr dann, wenn ich mich nicht irre. Und also so kleinere Sachen, nur jetzt nicht, was jetzt nicht eine Welle durchs ganze Feld schickt, ne? Und jetzt alle denken so, wow, okay, hier kommt passiert jetzt gerade irgendwas riesengroßes, aber Sachen, die Developer und die User Experience dann letztendlich nochmal ein bisschen
dass man einfach mehr Feintuning machen kann in allen, ne?
Ja. Ganz gute Phase der Entwicklung da eigentlich, so man merkt so, wie das dann alles reift eigentlich gerade, ne? Also wir haben eine sehr weit entwickelte Spezifikation, wo wir letztendlich genau gucken, also dass wir so Feintuning betreiben, und Cleanup sehe ich jetzt weniger, ist auch schwieriger natürlich, was wir jetzt so rückwärts, abwärts Kompatibilität anbelangt, aber ja.
Genau, ja, das passiert ja wirklich selten, also jetzt ist ja hier, was ist das, XSLT wird ja rausgebaut, was aber jetzt eher daran liegt, dass das ein Sicherheitsproblem ist, es ist ein Organisationsproblem, aber es resultiert halt in einem Sicherheitsproblem, halt ein armer, verlorener Mensch, der aus diesem Meme, das man so kennt, mit diesem riesen Jenga-Turm an, wo dann so unten dieser eine Klotz ist, dann dieser Open-Source-Entwickler in Nebraska, der diese eine Library macht, auf der alle aufbauen. Der musste sich darum kümmern und hat dann gesagt, so mache ich jetzt nicht mehr, ist mir zu blöd. Es sind so viele Nutznießer, die sollen das mal machen. Selbst Google schafft das aber jetzt mit seinem Personal nicht, das zu übernehmen und weiter zu pflegen. Und darum bauen das ja alle Browserhersteller aus. Also nicht nur Chrome, sondern eben auch Firefox, die das sogar noch früher wollten.
Ja, es ist, ich glaube, da gibt es ganz interessante Artikel auch gerade und Kontroversen zu dem Thema. Also nicht nur hat das ja selber dann direkt, also direkt Wellen geschlagen, weil ich glaube, oh Gott, wenn wir jetzt in das Thema nochmal kurz ran wollen und versuchen wollen, ich glaube, wenn ich die Geschichte im Sinn hatte, ist, dass Google letztendlich schon quasi entschieden hatte, okay, wir entfernen die Unterstützung dann davon und dann ging das, glaube ich, mit zu WWDC, glaube ich.
Und ja, dann war erstmal das zu schnell. Also die haben die Leute nicht abgeholt, richtig.
Genau, und das wirkte dann auch eher so, okay, man wird hier vor vollendete Tatsachen gestellt und dann hier ist es gar keine Diskussion. Und dann gibt es, glaube ich, auch viel Missmut gerade eigentlich, was Google und Googles Marktposition anbelangt. Ich weiß nicht, ob man da komplett hingehen muss, aber natürlich ist das, sagen wir mal, der Fluch der Marktführerschaft, glaube ich. Also wenn man in der Position ist, dass man so viele Nutzer hat und so viel Verantwortung letztendlich fürs Ökosystem, dann dass man da auch einfach das aushalten muss, dass da entsprechend auch, oder dass es leider auch einfach der Fall ist, dass da mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Ja.
Ich selber, ich kann mir vorstellen, dass hier in unserer Runde hier und alle, die jetzt zuhören, dass das wahrscheinlich kein konkretes Problem ist und man dem vielleicht sogar was abgewinnen kann, im Sinne von, der wird eben halt was ein bisschen aufgeräumt quasi, aber das ist nicht die universelle Meinung.
Ja. Ja, es ist halt so ein bisschen auch Nostalgie, weil es auch irgendwie, XSLT ist ja schon eine geile Technologie. Also ich finde das schon Wahnsinn, was da schon seit Dekaden mit möglich ist, aber es nutzt eben keinen im Entwicklungsalltag. Also ich weiß noch, ich habe 2006 war das, da habe ich in einem Projekt gearbeitet, Open Exchange hieß das. Das war im Prinzip so eine Art, so ein Gmail-Konkurrent in Open Source, den Jonas, glaube ich, eingesetzt hat auch. Und da war es schon so, dass wir Komponenten gebaut haben, die wir sozusagen einfach beschrieben haben. Und es gab einen XSLT-Transformationsschritt danach, der das, was wir geschrieben haben, dann in viel komplexeres HTML umgewandelt hat, also sozusagen transpiliert hat. Das ist ja, XSLT ist ja im Prinzip eine Transformationstechnologie. Und damals gab es eben noch nicht Rounded, also Border Radius und so Zeugs. Und die Knöpfe mussten aber alle natürlich rund sein. Und dann gab es ja diese Technik dieser Sliding Doors, wo man dann irgendwie so ganz viele HTML-Elemente ineinander geschachtelt hat, wo dann runde Ecken links oben, rechts unten, links unten reingesetzt wurden und so verschiedene Hintergrundgrafiken am Ende zu dieser Illusion eines Knopfes mit runden Ecken geführt haben. Und das haben die halt alles darin gekapselt, sodass die als Entwickler diese ganze komplizierte Scheiße einfach nicht machen mussten.
Jawohl. Ja. Klingt so, als könnte man denen dann nochmal einen Kasten Bier hinstellen.
Eigentlich schon, ja.
So ungefähr. Also zumindest damals. Wow, ja, das waren nochmal ganz andere Zeiten.
Nicht wahr? Ja, die waren eh super fit. Also die haben auch damals schon, das war so die Anfangstage von Ajax. Ich meine, der Begriff wurde ja erst 2005, glaube ich, überhaupt erfunden. Und zu der Zeit war es ja dann auch wirklich asynchrones JavaScript and XML. Und dann kam ja relativ bald JSON auf als viel kompaktere Datenstruktur. Und die waren halt direkt vorneweg dabei und ich so, ja, JSON, keine Ahnung, kenne nur hier den Schlechter aus den Horrorfilmen, aber so, ihr werdet schon wissen, was ihr macht. Also das war schon cool. Ja.
Du konntest das jetzt eher mitbekommen, ich kam noch gerade ins Stocken kurz, weil wo du sagst mit Ajax und 2005, und dann gab es ja den von Jesse James Garrett, glaube ich, seinen Artikel dann dazu. Mir ist jetzt mit Fronted Dog mal was untergekommen. Ich schicke es hier mal rüber. Ich weiß nicht, ob wir es in den Episoden, Notizen unterkommen wollen. Ich kam da jetzt noch nicht dazu, das auseinanderzunehmen, weil hier war irgendwo es ist so ein sowas, was ich auch auf Fronted Dog mal aufnehme, auf irgendeiner Seite Syscon Media, war ein Artikel, der 2006 rauskam, der über XML for Client-Side Computing spricht. Der aber wiederum sagt, dieser Artikel erschien im XML Journal on March 10, 2004. Ich kam noch nicht dazu, das Ganze auseinanderzunehmen, um zu gucken, ob wirklich, weil wurde ich dann auch stutzig und dachte, sehr komisch, gab's diesen den Begriff wirklich erst seit 2005. Aber man kann hier auch nicht sagen, also ich glaube, im ganzen Artikel kommt auch nichts von XML HTTP Request vor und so.
müsste man vielleicht nochmal vorher, vielleicht haben Zuhörer noch Lust, sich das auch zugute zu führen und mit zu forschen, was hier eigentlich passiert ist. Weil man hatte immer so den Eindruck, so ja, 2005 kam es auf. Hier gab es, wenn die sich nicht irrten in dem Jahr, gibt es nochmal eine Indikation, vielleicht wurde das in irgendeiner Form schon mal ein bisschen eher benutzt.
Ja. Ich meine, das ist halt, ich meine im Kopf zu haben, das ist 2005. Ah ja, hier steht es auch nochmal. Februar 2005. Genau, da hat er seinen Artikel geschrieben.
Ja.
Ajax, a new approach to web applications.
Ja. Genau, das kam 2005, ja. Seitdem haben wir das dann, ja, haben das.
Mhm.
Wurde sehr beliebt, ja.
Ja. Können wir auch nochmal drauf verlinken, einfach so. Spaß. Genau, und zu XSLT wollte ich noch den Hörtipp geben zum Podcast Igalia Chats, den ich auch immer sehr gerne höre, mit Brian Cardell und Eric Meyer, wo die eben auch eine Episode zu diesem Thema haben und das auch nochmal darlegen, wie es halt dazu kam und dass das schon seinen Sinn hat, auch wenn die eine oder andere vielleicht ein bisschen traurig ist, wenn es dann nicht mehr da ist. Genau. Ja, cool. Ja.
So ist das mit der Webplattform.
Ja, machst du nix. Genau, aber kommt ja sehr selten vor. Also das meiste bleibt. Und hier ja. Ist es ja eigentlich wirklich, also das Gleiche ist ja jetzt auch so ein bisschen der Fall. Oder ich glaube, JPEG-XL ist ja auch so ein Kandidat, wo man irgendwie guckt, wie man das in die Browser jetzt reinbringt. Viele Leute wollen das ja haben, aber eigene Decoder bauen dafür. Wollen die auch nicht und sich dann auf so einen externen Decoder verlassen, birgt halt dann auch wieder dieses Risiko, dass das so ein Einfallstor wird für malicious Code. Und ich glaube, die Mozilla-Leute, die regeln das so, dass die das Ganze irgendwie die nehmen so eine JPEG-XL-Library, kompilieren die nach Rust und haben das dann so in ihrem Browser in der Sandbox quasi wie wenn man selber Rust, also oder WebAssembly laufen lässt. Ich meine, so regeln die das und können dann sich auf dieses Sicherheitsmodell stützen. Ich weiß nicht, warum Chrome das nicht auch so macht oder ob die es vielleicht dann auch so machen werden. Ja, aber da hat man so eine ähnliche Problematik.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz interessantes Thema, oder nicht? Also ich musste auch kurz, also erstmal eben schauen, wann kam JPEG-XL auf. Ich glaube, das ist wirklich auch ein alte Idee mittlerweile. Und dann gab es ja so Sachen wie JPEG 2000 und sowas. Und ich glaube, da ist es noch viel, viel älter. Ich glaube, 2090er vielleicht sogar. Das ist unglaublich. Also ich bin da gar nicht dran an dem Thema in dem Sinne. Also da kann man wahrscheinlich wertschätzen, dass da eine gute Komplexität gibt, wenig Appetit da irgendwas zu machen. Aber immer wieder greift man ja mal ein Thema auf oder einen Artikel, wo dann, ich glaube, Jake Archibald hatte letztens auch irgendwie, oder schreibt, glaube ich, öfter mal über Grafikformate auch.
Ja.
Und Komprimierung davon und sowas. Und
ja.
Man hat dann immer mal einen Kandidaten, der vielversprechend ausschaut. Ich glaube, wir haben ja eigentlich mit WebP und mit AVIF eigentlich auch sehr spannende Formate da. Letztendlich, ich glaube, da steigt die Adoption mittlerweile auch an. Aber es ist eigentlich auch interessant zu sehen, wie langlebig allein JPEG, GIF und PNG jetzt eigentlich sind.
Ja. Aber PNG hat ja auch vor einem Jahr oder so, glaube ich, nochmal ein Update erfahren in der Spec. Und genau, und Browser haben auch lange gebaut, um Animated PNG zu unterstützen.
Ja.
Sie jetzt auch. Ob das natürlich am Ende immer eine gute Idee ist, so von der Dateigröße her, ist einmal dahingestellt. Also wahrscheinlich nutzt man es, wenn man Transparenzen hat oder so, wobei das ja auch mit Animated WebP geht und AVIF glaube ich auch, aber es ist halt dann doch nicht so trivial wie mit PNG.
Ja.
Ja, und ich glaube, JPEG-XL hat vor allem den Vorteil, dass es dass es auf Multithreading ausgelegt ist beim Decoding und Encoding, was schon mal cool ist, was eben auch nicht überall geht und dass man ohne viel Aufwand aus JPEG-XLs auch JPEGs machen kann, also einfach ableiten kann aus diesen Daten und man im Grunde auch nicht zwei verschiedene Formate speichern muss, obwohl man vielleicht hinten raus zwei verschiedene ausliefern möchte.
Ich
glaube, das sind so die wesentlichen Vorteile davon. Genau, und so dahinter stehen oder die entwickelt haben das ja in erster Linie die Leute von Cloudinary, oder Leute, die bei Cloudinary arbeiten, also so ein Image-CDN.
Ja.
Genau, ich guck mal, ob ich da noch was gleich googeln kann, dass wir dann verlinken können, wer da irgendwie mehr wissen will.
Ja. Ja, so haben wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen Bildformat ja auch noch mit eingebaut.
Ja, genau, den Artikel von Jake, den habe ich auch schon rausgesucht, den da rein. Und genau, du hast am Anfang hast du einen Artikel, glaube ich, hinsichtlich IDs erwähnt. Vielleicht, wenn du den noch findest und mir raussuchen kannst, dann verlinke ich den. Wenn nicht, dann werden unsere HörerInnen den auch irgendwie finden können. Ich glaube, du hast zwei Dinge genannt, aber irgendwie beide, die du beide mal bei Frontend Dogma drin hattest.
Ja, müssen wir noch mal schauen, vielleicht stimmen wir uns noch mal ab. Genau, das können wir damit inkludieren. Ich habe hier immer noch offen, die noch nachzuschauen, weil vielleicht ist es noch interessant für den einen oder anderen, dann was diese CSS-Liste anbelangt. Also
ja, genau.
Die da ich jetzt selber auch noch mal neugierig, die schicke ich dir dann noch mal rüber und vielleicht nehmen wir die mit.
Ja, die kenne ich auch. Also die poppt immer mal wieder auf. Ne? Sowas wie No-Wrap, warum haben wir das mit Bindestrich geschrieben?
Ja.
Das ist in CSS nicht üblich.
Ja.
Oder Current Color ist, glaube ich, auch so ein Kandidat gewesen mit so einem.
Ja, die Kapitalisierung, glaube ich, davon.
Genau.
Und die Liste ist immer länger geworden. Also die gibt's jetzt schon eine Weile und am Anfang waren also vielleicht irgendwie 20, 30 Punkte und mittlerweile ist die, glaube ich, ein bisschen länger. Also ja, wer vielleicht auch für jeden, der das bereits schon gesehen hat, nochmal interessant, nochmal reinzuschauen, weil eben halt einfach nochmal mehr Sachen dabei sind und.
Ja.
Genau.
Das ist immer cool. Ja. Ja, super. Das hat doch Spaß gemacht und war sehr, sehr kurzweilig, was wir ja daran sehen, dass sehr viel Zeit im Fluge vergangen ist. Da knüpfen wir auf jeden Fall, machen wir nochmal irgendwann weiter. Genau. Ich glaube auch, dass unsere HörerInnen diese Glücksfahrt-Folgen ganz gerne hören. Also, habe ich so immer mal wieder gehört. Aber vielleicht ist es ja auch, vertäusche mich, ist es total langweilig, dann sage ich schon mal Entschuldigung. Genau, aber es wird weitere geben, so.
Ich glaube, ganz, ganz, ganz schöne Aktivität eigentlich für die ganze Familie.
Ja, eben.
Glücksrad auch direkt zu spielen und.
Genau, unterm Weihnachtsbaum kann man das gut spielen.
Ja. Genau.
Genau. Ja, wenn ihr Hörenden Input habt, dann gerne her damit auf den verschiedenen Kanälen, die alle auf unserer Webseite verlinkt sind, als Symbole. Also das sind die ganzen Kanäle, auf denen wir unterwegs sind. Am liebsten aber natürlich in unserem Slack, wo allerdings du, Jens, nicht bist, weil du ein Slack-Hiatus gerade praktizierst, aber dann leite ich das auf jeden Fall weiter. Genau, ansonsten deine Kontaktmöglichkeiten werden wir auch verlinken.
Ja, und sehr gerne. Freue mich immer. Also E-Mail, Mastodon, Blue Sky, ähnliches. Und genau. Also vielen Dank auf jeden Fall an jeden fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Dann sage ich mal, schönen Tag dir. Danke. Und wir lesen und sehen und hören uns.
Jawohl. Alles Gute.
Bis dann. Tschüss.